Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sich Jürgen zur Heide. In Berlin hat heute das Klimakabinett getagt. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und eigentlich ist klar, was man dort beschließen müsste. Energie muss teurer werden, sie wird auch teurer. Das steht fest. Das Ob ist also eindeutig. Die Frage ist, wie. Und genau darüber scheint noch geredet werden zu müssen. Nicht nur innerhalb der Koalition, aber insgesamt gibt es da noch viel zu besprechen. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren, was denn möglicherweise hinter den Kulissen beredet worden ist. Die weiteren Themen der Sendung, auch das haben Sie in den Nachrichten gehört. Mannheim hebt die Bußgeldforderung gegen streikende Schüler auf. Dazu werden wir ein Interview führen mit der Kultusministerin von Baden-Württemberg. Seenotrettung weiter umstritten. Die Innenminister können sich nicht einigen. G7-Finanzminister planen eine Digitalsteuer. Aber auch da ist noch nicht klar, wie sie denn aussehen wird. Und Trumps neuer Wahlkampfschlachtruf aus Lock her up wird Send her back. Oder vielleicht auch nicht. Das kann man nie so ganz genau wissen. Am Ende der Sendung wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen in Berlin. Das Klimakabinett hat zusammengesessen und wir wollen den Kollegen Tobias Bitz fragen, der im Hauptstadtstudio sitzt. Die Gespräche sind beendet ohne offizielle Statements oder hat dann doch die Ministerin, hat glaube ich, etwas gesagt. Was ist dabei bekannt geworden?
Ja, da hat man 3 Stunden drauf gewartet. Um 19 Uhr ist das Klimakabinett zusammengekommen. Um 22 Uhr sind sie fertig geworden mit ihren Beratungen. Svenja Schulze kam dann raus und hat sich eher, ich sag mal, durchgerungen zu einem Statement, aber nur zu einem Statement ohne Nachfragen. Sie hat das mal so zusammengefasst, die 3-stündigen Beratungen.
Und es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir in den nächsten Wochen noch viel Arbeit vor uns haben. Es bleibt bei dem Zeitplan. Wir wollen am 20. September das komplette Maßnahmenpaket dann eben auch im Klimakabinett verabschieden. Aber bis dahin ist noch eine Menge zu tun.
Ja, also 20. September ist ambitioniert natürlich dieses Datum, aber ist auch klar geworden, noch keine Beschlüsse, keine Ergebnisse. Also da wird man sehen, wie die Konfliktlinien, die ja da momentan noch ganz offenbar sind, aus dem Weg geräumt werden können.
Genau, wo liegen die Konfliktlinien? Die Umweltministerin haben Sie gerade schon angesprochen. Auf der einen Seite, sie will Energie teurer machen, hat auch klare Vorstellungen. Der Wirtschaftsminister bremst, aber auch der Verkehrsminister. Was ist da deutlich geworden, zumindest hinter den Kulissen? Was hat man da gehört heute?
Ja, es geht weiterhin eigentlich um die beiden Modelle. Also das eine Modell ist die CO2-Steuer. Das favorisiert ja Svenja Schulze von der SPD im Bundesumweltministerium und die Unionsseite. Also das ist dann eben Verkehrsminister Scheuer, das ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Die bevorzugen eher das Modell des Emissionshandels, das eher auf marktwirtschaftliche Instrumente setzt. Und also diese Konflikte sind definitiv noch da. Hinzu ist jetzt gekommen die Forderung von Svenja Schulze, die Luftverkehrsabgabe in Deutschland zu erhöhen. Da hat Peter Altmaier gleich zuvor noch mal gesagt, also vor dem Klimakabinett, solche Einzelmaßnahmen würden da wenig bringen. Also es kommt im Grunde ein weiterer Konflikt hinzu. Allerdings könnte man auch sehen, 20. September sollen Beschlüsse kommen, die dann eben in ein Klimaschutzgesetz münden sollen, Ende des Jahres, das beschlossen werden soll. Also es werden sich am Ende wahrscheinlich beide Seiten bewegen müssen. Es könnte mögliche Kompromisse geben, die sich auch ein bisschen heute angedeutet haben.
Das ist ja die Frage. Es hat etliche Gutachten gegeben jetzt in den zurückliegenden Tagen oder Wochen. Haben diese Gutachten möglicherweise die Lage etwas beruhigt? Denn nicht zuletzt der Sachverständigenrat hatte ja gesagt, man kann auch eine Kombination aus den beiden Dingen anstreben. Könnte das die Linie des Konsenses sein, die Sie da gerade andeuten?
Ja, genau, das könnte ein möglicher Punkt sein. Also man hat es so ein bisschen rausgehört, auch in den Gesprächen am Rande des Klimakabinetts. Die Gutachten zunächst, es gab ja jede Menge Gutachten, es waren ja dann 6 an der Zahl, hat man gedacht, okay, jetzt kommt eine richtige Gutachterschlacht um den Klimaschutz. Aber da eben in diesen Gutachten auch jeweilige Kompromisse angedeutet worden sind, wird man diese eben jetzt auch besprechen. Und dann ist eben der Emissionshandel, schließt dann nicht unbedingt eine CO2-Steuer aus und andersrum. Es könnte auch sein, dass man sagt, man führt vielleicht, weil es schneller geht, zuerst eine CO2-Steuer ein, löst diese dann durch den Emissionshandel ab oder man teilt durch Sektoren, dass man sagt, CO2-Steuer zum Beispiel für Sprit, Emissionshandel dagegen eher für Bereich Verkehr und Wärme.
Sie haben gerade gesagt, der Zeitplan 20. September will man fertig sein, man wird aber dann den Sommer über weitermachen müssen. Was sind denn die Schritte bis dahin? Gibt es da schon irgendeine Andeutung oder Indizien?
Ja, da wird es sehr wahrscheinlich auf Fachebene weitergehen. Nicht jetzt, dass die Minister sich weiter treffen. Sie werden sich jetzt erst wieder im September im Klimakabinett treffen. Bis dahin geht es eben auf, sage ich mal, eine Ebene darunter, auf Abteilungsleiterebene der Ministerien weiter. Und das Ziel wird dann eben sein, zu den Beschlüssen, dass jeder Bereich, also wie zum Beispiel Verkehr, Wirtschaft, dann aber auch Umwelt, für jeden seiner Bereiche eine Art Preisschild an CO2 dranhängt. Und auf dieser Grundlage wird man dann eben auch seine Beschlüsse fassen. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir dann Kompromisse sehen werden.
Das war der Kollege Tobias Betze mit ersten Informationen nach dem Klimakabinett, das heute in Berlin getagt hat. Herzlichen Dank dafür. Unser nächstes Thema, wir wechseln nach Mannheim. Dort hat es Bußgelder gegen vier Familien gegeben. Jedenfalls die Kinder hatten nicht am Schulunterricht teilgenommen und das ist inzwischen aufgehoben worden. Die Debatte darüber schildert uns Torben Degen.
Die Bußgelder waren auf Antrag der Mannheimer Geschwister Scholl-Schule verhängt worden. Die Schüler hätten jeweils 88,50 Euro zahlen sollen. Das ist jetzt vom Tisch. Die Stadt Mannheim teilt mit, dass man sich nach eingehender Prüfung dazu entschlossen habe, die Bußgelder wieder aufzuheben. Letztlich handle es sich um Sonderfälle, die sich vom normalen Schuleschwänzen unterscheiden, heißt es. Dies sei bei einer ersten Sichtung aller anstehenden Bußgeldverfahren untergegangen. In einem weiteren Fall habe der betroffene Schüler selbst Aussagen zur Sache gemacht, weshalb gar nicht erst ein Bußgeld verhängt worden sei. Die Geschwister Scholl-Schule hatte in 5 Fällen Bußgeld beantragt, weil die Schüler wiederholt im Unterricht gefehlt hatten. Kultusministerin Eisenmann hatte heute Verständnis geäußert, wenn Verstöße gegen die Schulpflicht in Einzelfällen mit Bußgeldern geahndet werden.
Die Einzelheiten dazu haben wir gerade gehört. Wir wollen das Ganze politisch werten. Die zuständige Kultusministerin ist jetzt bei uns am Telefon. Ich begrüße Susanne Eisenmann. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Hat die Stadt Mannheim einen Fehler gemacht, nachdem sie das dann heute wieder aufgehoben hat? Wie sehen Sie das?
Also zunächst mal sind es Vorgänge, die die Schule und die Stadt Mannheim zu bewerten hat. Aber man muss natürlich schon deutlich machen, dass Schule zu schwänzen unabhängig vom Grund ist. Es gibt kein gutes Schuleschwänzen oder schlechtes Schuleschwänzen. Und deshalb kann man im Rahmen dessen, wenn Unterricht versäumt wird, Ordnungsgeld erheben. Ich habe auch keinen Grund anzunehmen, dass die Schule diese Anzeigen nicht nach Prüfung und ordnungsgemäß gemacht hat. Deshalb glaube ich, dass die Rektorin das sehr wohl und sehr bewusst gewählt hat, diesen Weg. Ob es jetzt glücklich war, dieses wieder aufzuheben, das mögen andere entscheiden. Ich wage das zu bezweifeln.
Jetzt könnte man ja auch sagen, über die Regierungspräsidien haben Sie ja auch einen gewissen Einfluss, auch möglicherweise auf die Städte. Oder sagen Sie, na, da können wir jetzt außer gutem Zureden nichts mehr tun?
Nein, zunächst mal ist es ein Vorgang. Die Schule bewertet es. Die Rektorin spricht mit Eltern und mit Schülern. Das ist ja auch erfolgt, nachdem wiederholtes Schuleschwänzen erfolgt ist. Danach hat sich die Schulleitung entschlossen, Anzeige zu erheben und dadurch wäre das Ordnungsgeld die Folge gewesen. Das ist ein völlig korrekter Vorgang und es gibt auch keine Eskalationsstufen, sondern Schule ist Pflicht, wir haben Schulpflicht und deshalb sind Ordnungsmaßnahmen selbstverständlich möglich. Und dann hat die Stadt Mannheim agiert. Deshalb ist es eine Entscheidung der Schule und natürlich der Stadt Mannheim. Das ist keine Aufgabe des Landes, dieses insgesamt zu bewerten. Die Vorgänge müssen vor Ort entschieden werden von den zuständigen Stellen. Und das ist die Schule und die Stadt Mannheim. Ich warne nur etwas davor zu sagen, für so einen Anlass, Klimaschutz und Umwelt sind wichtige Themen. Wir wollen engagierte Schüler, da habe ich großen Respekt davor. Aber aus dem Grund darf man schon mal Schule schwänzen. Wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, weil ich die Nacht durchgefeiert habe, das darf man nicht, da warne ich davor. Schulpflicht gilt für alles und es gibt keine, wie gesagt, guten oder schlechten Gründe, warum ich nicht in die Schule gehe. Vor der Diskussion würde ich dringend warnen.
Welchen Rat geben Sie jetzt den Schulen? Das könnte ja zu einem Flickenteppich werden, nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern dann möglicherweise auch innerhalb eines Bundeslandes.
Natürlich, das ist deshalb möglich, weil die Schule vor Ort es selbst entscheidet. Wir in Baden-Württemberg haben rund 4.500 Schulen und die entscheiden das zunächst mal selbst. Das ist Aufgabe der Schulleitung, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ob eine Strafarbeit, ob Nachsitzen, ob wiederholendes Unterricht oder eben auch Ordnungsgeld. Und das entscheiden die Schulen vor Ort. Deshalb ist ein Flickenteppich zwangsläufig, wenn dezentral die Entscheidungen getroffen werden. Aber ich halte das für richtig, weil jeder Einzelfall abgewogen werden muss. Und das machen meine Schulleitungen auch sehr, sehr gut.
Jetzt gibt es natürlich immer das Argument derjenigen, die da am Freitag demonstrieren und demonstrieren wollen, Klammer auf, es ja sogar in den Ferien tun, in dem einen oder anderen Bundesland, wo jetzt schon Ferien sind. Die sagen, naja, wir werden erst gehört, seit wir das in der Schulzeit machen. Was halten Sie von diesem Argument?
Also ich bleibe dabei, ich habe großen Respekt vor dem Engagement der Schülerinnen und Schüler. Das muss nicht während des Unterrichts sein, da sind wir uns, glaube ich, einig. Gleichwohl kenne ich das Argument, ich respektiere das auch, das gehört zur Wahrheit dazu. Ich mache es während der Schulzeit, dann fällt es mehr auf, weil ich gegen die Schulpflicht verstoße. Nur es gibt halt nicht nur Rechte, es gibt halt auch Pflichten. Und auch das gehört zum demokratischen Handeln dazu, dass wenn ich in diesem Sinne zivil ungehorsam bin, dann auch die Konsequenzen tragen muss. Ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, jawohl, wir machen dieses ganz bewusst. Wenn es dann aber Konsequenzen hat, dann sagt man, nö, das passt mir jetzt nicht. Das gehört halt auch zu der Erziehung dann dazu und zum pädagogischen Erleben, dass mir klar ist, wenn ich dieses tue, ganz bewusst, in Ordnung, dann trage ich aber auch die Konsequenzen. Auch das wäre dann in Ordnung. Und vor dem Teil der Wahrheit, glaube ich, sollte man schon noch mal darauf hinweisen. Es geht nicht das eine ohne das andere.
Nun ja, zu Ende gedacht heißt das ja auch, junge Menschen gehen dann eben freitags nicht zur Schule, aus den Gründen, die wir jetzt die ganze Zeit diskutieren. Irgendwann macht sich das natürlich auch bei der Leistung bemerkbar. Und was ist dann sozusagen die letzte Konsequenz? Irgendwann muss man sagen, ja, dann müsst ihr die Schule verlassen. Oder worauf läuft das hinaus? Oder setzen Sie vorher noch mal pädagogisch an?
Nein, zunächst mal baue ich natürlich auch auf Eltern. Also der Besuch von Schule und Schulpflicht in Deutschland macht durchaus Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass es langfristig sinnvoll ist, Unterricht gegen Klimaschutz auszuspielen. Ich glaube, dass beides richtig ist. Ich glaube auch nicht, dass der Weg ist, künftig beispielsweise dann donnerstags gegen Antisemitismus, mittwochs für Tierschutz, immer während des Unterrichts zu demonstrieren. Und dann wird man natürlich, wir haben Schulpflicht. Es ist nicht im Ermessen des Einzelnen, was ich wie mache. Und da baue ich durchaus auch auf die Eltern. Das ist auch Erziehung durch die Eltern, dass es eben Rechte gibt, die Möglichkeit, wie in der Demokratie zu demonstrieren. Das ist ein hohes Gut, Meinungsfreiheit, ein hohes Gut. Aber es gibt halt auch Pflichten. Und dies gehört halt auch dazu. Und da appelliere ich durchaus auch ans Elternhaus. Es kann nicht im Interesse der Eltern und der Schüler sein, dann aufgrund dessen den Unterricht zu vernachlässigen. Ich glaube, dass beides möglich sein muss. Und das sind Abwägungsprozesse, wo die Eltern als Erziehungspartner aus meiner Sicht durchaus gefordert sind.
Zu Ende gedacht heißt das aber eben dann doch, müssen irgendwann Sanktionen folgen, weil sonst ist das schön, dass Sie jetzt gerade appellieren, aber möglicherweise der eine oder andere hört den Appell nicht. Punkt.
Natürlich, deshalb gibt es ja auch die Möglichkeit von Sanktionen, von Strafarbeiten über Nachsitzen bis hin zu Ordnungsgeld. Aber dann muss ich mich auch dazu bekennen und eben die Strafarbeit schreiben oder das Nachsitzen absolvieren oder auch das Ordnungsgeld bezahlen. Das sind unterschiedliche Grundlagen, die es gibt. Und das muss mir dann auch bewusst sein. Nur ich glaube auch insgesamt die Diskussion, zu sagen, ich spiele meine Allgemeinbildung und Unterricht aus gegen Klimaschutz, ist auch nicht das, was letztendlich voranbringt. Beides ist wichtig. Und ich glaube, dass das auch die Schülerinnen und Schüler erkennen sollten.
Dankeschön. Das war Susanne Eisenmann, die Kultusministerin aus Baden-Württemberg. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unter den NATO-Partnern gibt es Streit, und zwar heftigen Streit. Die Türkei hat sich etwas bestellt bei Herrn Putin und das gefällt naturgemäß vielen im Westen natürlich nicht. Denn die Frage ist, was weiß Herr Putin demnächst? Denn mit diesen Lieferungen ist ja mehr verbunden als das, was jetzt auf dem Spiel steht. Dieser Streit verschärft sich, obwohl der amerikanische Präsident heute Abend gesagt hat, naja, Sanktionen gegen die Türkei gibt es erstmal nicht. Christian Butgereit.
Das türkische Fernsehen zeigte heute Morgen die Landung der 16. Transportmaschine aus Russland mit Teilen für das S-400-Raketenabwehrsystem auf der Luftwaffenbasis Mürted bei Ankara. Doch die Freude dürfte sich dieses Mal eher in Grenzen halten, denn der Rüstungsdeal mit Russland hat für die Türkei weit drastischere Folgen als von der Regierung in Ankara erwartet. Das wurde klar, als heute Nacht die Staatssekretärin im US-Verteidigungsministerium, Ellen Lord, sagte, die USA und die anderen Partner sind sich in der Entscheidung einig, die Türkei vom F-35-Programm auszuschließen und den Prozess zur förmlichen Streichung der Türkei aus dem Programm einzuleiten. In Ankara hatte offenbar niemand mit dieser Konsequenz gerechnet. Bis zum Mittag gab es lediglich ein schriftliches Statement. Darin hieß es, dieser einseitige Schritt sei nicht gerechtfertigt und widerspreche dem Geist des Bündnisses. Gerade der letzte Satz ist bemerkenswert, denn er fiel häufig im Zusammenhang mit dem Kauf der russischen S-400 durch die Türkei. Nur damals kam er von den USA und anderen NATO-Partnern. Ankara beklagt, dass sich die NATO nicht auf den türkischen Vorschlag eingelassen habe, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um festzustellen, wie groß die tatsächliche Gefahr ist, dass Russland über die S-400 an sensible Daten des Tarnkappenbombers F-35 gelangt. In der Stellungnahme aus Ankara wird zudem auf eine angebliche Einigung hingewiesen, die die Präsidenten Erdogan und Trump am Rande des G20-Gipfels in Osaka erzielt hätten. Das Problem? Obwohl die Gefahr von Sanktionen greifbar war, hatte Erdogan der türkischen Öffentlichkeit damals erklärt: Zum Thema Sanktionen, Herr Trump hat es in seiner Stellungnahme deutlich gemacht. Wir haben von ihm gehört, dass es so etwas nicht geben wird. Trump hingegen hatte auf die Nachfrage einer Reporterin, wie es um Sanktionen stehe, damals in Wirklichkeit gesagt, man denke darüber nach. Offenbar hat sich Trump mit dem Rauswurf der Türkei aus dem F-35-Programm schwer getan. Die Türkei habe versucht, von den USA das amerikanische Patriot-System zu kaufen, doch die Obama-Regierung habe das verweigert. Das Pentagon widerspricht, es habe in der Vergangenheit mehrere Angebote an die Türkei gegeben, das Patriot-System zu kaufen. Weit vor der Lieferung hatte schon die Entscheidung für die russischen S-400 Folgen. Die USA schlossen Anfang Juni türkische Soldaten von der Ausbildung auf den F-35 aus und verhängten einen Lieferstopp. Erdogan hatte das offenbar nicht ernst genommen und erklärte Ende Juni auf dem G20-Gipfel: Sie haben bisher 4 F-35 geliefert, insgesamt kaufen wir 116, wir erwarten sie. Mit dem Rauswurf aus dem F-35-Programm verliert die Türkei nicht nur militärisch ein wichtiges Zukunftsprojekt. Seit Beginn der Kooperation 2002 investierte Ankara viele Millionen Dollar in die Entwicklung. Die Türkei war mit 900 Einzelteilen am Bau des Tarnkappenbombers beteiligt. Über die gesamte geplante Bauzeit des F-35 entgeht der Türkei nach amerikanischen Angaben ein Geschäft in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar. Das Außenministerium in Ankara forderte die USA in seiner Stellungnahme auf, ihren Fehler zu beheben und den Rauswurf aus dem F-35-Programm rückgängig zu machen. Das Pentagon hingegen ließ offen, ob die Türkei ins F-35-Programm zurückkehren könne, wenn sie ihren Fehler beheben würde, nämlich den Kauf der S-400. Lachender Dritter könnte Russland sein. Von dort kam bereits ein Angebot, die Türkei könne statt der F-35 doch russische Kampfjets erwerben.
Das war Christian Buttgereit und so viel zu diesem Thema. In dieser Woche haben schon die Außenminister versucht, das Drama im Mittelmeer zu beenden oder mindestens in geordnete Bahnen zu lenken. Seenotrettung ist hier das Stichwort. Inzwischen haben die Innenminister zusammengesessen. Heute und Deutschland-Frankreich haben es wieder versucht, mindestens eine Übergangsregelung hinzubekommen. Am Ende allerdings heißt es, wir müssen weiter warten. Warum, weiß Paul Vorreiter.
Deutschland und Frankreich haben beim Innenministertreffen in Helsinki für einen strukturierten Notfallmechanismus geworben, mit dem das Seenotrettungsverfahren geordnet werden soll. Der Durchbruch ist aber nicht gelungen. Ziel des Vorstoßes ist es, tagelange Irrfahrten über das Mittelmeer zu beenden, weil sich Länder wie Italien und Malta weigern, ihre Häfen zu öffnen. Der Notfallmechanismus soll kurzfristig eingeführt werden und, falls er erfolgreich ist, möglicherweise von der neuen EU-Kommission ab November fortgesetzt werden. Offen ist aber weiterhin, welche Staaten sich um die geretteten Menschen kümmern sollen. Bisher hat die EU-Kommission in den einzelnen Fällen nach aufnahmewilligen Ländern gesucht und das Verfahren koordiniert. Deutschland hatte sich bisher mit einigen anderen Staaten, zum Beispiel Frankreich und Luxemburg, bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. An diesem Status quo ändert sich erstmal nichts, denn wie ein geordneter Ad-hoc-Mechanismus aussehen soll, darauf konnten sich die Innenminister weiter nicht einigen. Stattdessen gab es eine Verständigung zwischen Deutschland, Frankreich, Italien, Malta und der finnischen Ratspräsidentschaft über das weitere Verfahren.
Dass wir da näher gekommen sind, auf einem guten Weg sind und vereinbart haben, dass nächste Woche in Paris und dann Anfang September in Malta entschieden wird, das ist ein guter Fortschritt bei einem hochkomplexen Thema.
Laut Bundesinnenminister Seehofer besteht die Einigung aus 5 Punkten, auf deren Grundlage auf technischer Ebene nun weiter diskutiert werden soll. Die Mitgliedstaaten bekennen sich demnach grundsätzlich zu einem kontrollierten Notfallmechanismus und zur humanitären Pflicht, Flüchtlinge in Seenot zu retten. Außerdem soll das Schlepperwesen bekämpft, die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern verstärkt werden. Wer kein Recht auf Asyl habe, müsse wieder zurückgeführt werden. Bundesinnenminister Seehofer erwartet bei diesen Überlegungen auch Kooperation von Seiten nichtstaatlicher Hilfsorganisationen.
Da sollten alle zusammenwirken, übrigens auch die NGOs. Wir müssen gemeinsam die staatlichen Institutionen, die Europäische Kommission, die Mitgliedsländer, aber auch die NGOs illegale Migration bekämpfen.
Bei dem Treffen in Paris am kommenden Montag sollen nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner Gespräche mit rund 15 Ländern über das Vorhaben geführt werden. Bundesinnenminister Seehofer hofft auf eine Einigung über den freiwilligen Verteilmechanismus bis Anfang September bei dem Sondertreffen in Malta. Idealerweise schließt sich ein gutes Dutzend Länder an. Doch ob die Pläne aufgehen, ist fraglich. Die deutsch-französischen Überlegungen hält Italien für unausgegoren. Das Innenministerium in Rom kritisiert, dass den Plänen nach alle Geretteten in Italien landen sollen. Außerdem würde Italien Italien möglicherweise mit den Menschen zurückgelassen werden, die keine Aussicht auf Asyl hätten. Außerdem gäbe es Bedenken, dass ein automatisierter Vorgang das Geschäft der Schlepper ankurbeln und mehr Menschen dazu bringen könnte, sich auf eine gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer einzulassen. Der Streit ist also grundsätzlicher Natur, wie Luxemburgs Migrationsminister Jean Asselborn bei seiner Ankunft in Helsinki verdeutlichte.
Die Migration bleibt für Europa etwas, wo wir den entscheidenden Schritt noch nicht gemacht haben. Ich hoffe, dass der entscheidende Schritt nicht der ist, dass wir keine europäische Migrationspolitik wollen.
Damit bleibt die Frage nach einer geregelten Seenotrettung weiter offen, trotz der drängenden Zeit, weil es besonders viele Überfahrten im Sommer gibt.
Soweit Paul Vorreiter und um 23.30 Uhr bleiben wir gewissermaßen beim Thema, denn die deutsche Kapitänin Rakete ist heute auf Sizilien von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Jörg Seiselberg.
Knapp 4 Stunden haben die Staatsanwälte Carola Rakete befragt. In einem kurzen Statement sagte die Sea-Watch-Kapitänin hinterher, sie freue sich, dass sie die Möglichkeit bekommen habe, den Ablauf ihrer Rettungsmission detailliert darzustellen. Einer ihrer Anwälte ergänzte, Carola Rakete habe deutlich gemacht, dass es sich um eine Rettung von Menschen aus Seenot gehandelt habe, wie es das internationale Seerecht vorsieht. Jeder andere Vorwurf gegen die Sea-Watch-Kapitänin, so ihr Anwalt, sei völlig abwegig. Carola Rakete nutzt ihren kurzen öffentlichen Auftritt vor dem Gerichtsgebäude auch für einen Appell an die Europäische Union. Sie hoffe, dass die europäischen Länder künftig zusammenarbeiten, um alle Flüchtlinge aufzunehmen, die gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft in Agrigent wirft Carola Rakete vor, sie habe Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet, sei unerlaubt in einen italienischen Hafen eingefahren und habe Widerstand gegen ein Kriegsschiff geleistet. Die Sea-Watch-Kapitänin war Ende vergangenen Monats mit 40 geretteten Menschen an Bord in den Hafen von Lampedusa eingefahren, trotz eines Verbots durch die italienische Regierung.
In Kyoto hat es heute einen verheerenden Brandanschlag gegeben mit vielen Toten. Katrin Erdmann.
Die Mitarbeiter des Kyoto-Trickfilmstudios waren gerade erst zur Arbeit gekommen, als das Unfassbare passiert. Ein Mann sprüht eine brennbare Flüssigkeit in das Gebäude, es folgen Explosionen. Das dreistöckige Gebäude steht lichterloh in Flammen. Einige Menschen verbrennen bei lebendigem Leib. Die Feuerwehr rückt mit mehr als 30 Löschfahrzeugen an und versucht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen und Menschen noch lebend aus den Flammen zu retten. Ein Feuerwehrmann beschrieb die Lage so. Als das Feuer ausbrach, hielten sich rund 70 Menschen in dem Gebäude auf. Wir haben dann zunächst versucht, sie mobil zu erreichen und geguckt, wie viele bereits draußen schon in Sicherheit sind. Das waren ungefähr 10. Die meisten wurden dann direkt ins Krankenhaus gebracht. Darunter auch der mutmaßliche Brandstifter, ein 41-jähriger Mann, der die Tat bereits gestanden haben soll. Augenzeugen hatten japanischen Medien gegenüber berichtet, er habe "Stirb" gerufen, als er das Haus in Flammen gesetzt habe. Sein Motiv für den Anschlag ist bislang unbekannt. Er soll jedoch weder ein aktueller noch ein früherer Mitarbeiter des Trickfilmstudios gewesen sein. Ein Augenzeuge aus dem umliegenden Friseursalon berichtete, er habe einen Knall gehört und dann sei schwarzer Rauch aufgestiegen. Ein furchtbarer Gestank habe die Luft erfüllt. Japans Regierungschef Shinzo Abe sprach den Verletzten und Angehörigen inzwischen sein Mitgefühl aus. Der Anschlag ist einer der schlimmsten der jüngeren japanischen Geschichte.
Die Spannungen zwischen den USA und Iran haben heute weiter zugenommen, denn die USA haben heute in der Straße von Hormuz eine iranische Drohne abgeschossen. Einzelheiten dazu von Thilo Kössler.
Die Drohne habe sich bis auf knapp 1000 Meter dem Boot der Navy genähert, erklärte Donald Trump im Weißen Haus, und habe die Sicherheit des Schiffes und der Mannschaft bedroht. Mehrere Appelle, sich zurückzuziehen, seien unberücksichtigt geblieben.
Ignoring multiple calls to stand down and was threatening the safety of the ship and the ship's crew.
Trump bezeichnete diesen Zwischenfall als den jüngsten in einer ganzen Reihe von iranischen Provokationen im Persischen Golf. Die USA würden ihr Militär schützen und ihre Interessen in der Region durchsetzen, erklärte der Präsident. Er forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, alle Versuche der iranischen Seite zu verurteilen, den freien Seeverkehr und Handel zu stören. Nur Stunden zuvor hatte die US-Administration die Freigabe eines Öltankers gefordert, der nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden am Morgen aufgebracht und festgesetzt worden war, weil er angeblich Öl schmuggelte. Seit Mitte Mai hat es in der Straße von Hormuz etliche Zwischenfälle gegeben, die die Kriegsgefahr in der Region deutlich erhöht hatten.
Die Kölner Polizei ist heute gegen mögliche islamistische Gefährder vorgegangen und hat etliche Männer festgenommen. Oliver Köhler.
Die Polizei hat in Köln und Düren insgesamt 6 Männer in Gewahrsam genommen. Sie stehen im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 30-jähriger Deutsch-Libanese aus Berlin. Der Mann ist seit Jahren als islamistischer Gefährder eingestuft. Nach Angaben der Polizei gehört er zu den Führungsfiguren der Islamistenszene in Deutschland. Er ist vor wenigen Tagen nach Düren zu einem 21-jährigen Islamisten gezogen. Die Polizei hat Gespräche abgehört, die auf einen Selbstmordanschlag hindeuten. Die Polizei hat am Morgen 4 weitere Männer in Gewahrsam genommen. Die Polizei will die 6 Männer so lange bei sich behalten, bis die Vorwürfe aufgeklärt sind. Hinweise, dass die Männer auf einer Kölner Baustelle Sprengstoff versteckt haben sollen, haben sich nicht bestätigt.
Die bayerischen Motorenwerke bekommen einen neuen Chef. Der Machtkampf ist entschieden. Übrigens in Amerika ist diese Entscheidung getroffen worden, Gabriel Wirth.
Dem neuen BMW-Chef Oliver Zipse bleibt nicht viel Zeit, sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten. Von dem 55-jährigen Maschinenbauingenieur wird erwartet, dass er Einblicke in seine künftige Strategie bereits auf der kommenden Automobilausstellung IAA im September in Frankfurt präsentieren wird. Der Druck ist enorm. Die Gewinne bei BMW gehen zurück. Gleichzeitig braucht der Konzern aber Milliarden für Forschung und Entwicklung. Dazu kommen die Handelskonflikte der USA mit China und Europa. BMW versucht mit Kooperationen mit anderen Herstellern und Hightech-Konzernen bei der Entwicklung und Forschung zu sparen sowie die Kosten zu reduzieren. Aufsichtsratschef Norbert Reithofer sieht Zipse bestens geeignet für die künftigen Aufgaben. Reithofer nannte ihn einen führungsstarken Strategen und Analytiker. Nun kann Zipse beweisen, dass er auch dem Druck an der Spitze eines Konzerns standhält. Die Unterstützung der Belegschaft scheint ihm gewiss. Der Chef des Gesamtbetriebsrats, Manfred Schoch, versprach, dass man die gute Partnerschaft zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen will.
Und um 23.37 Uhr schauen wir nun auf das Börsengeschehen. Die Einzelheiten dazu hat Volker Hirt.
Es war kein guter Tag an der Frankfurter Börse. Nach tagelanger Orientierungslosigkeit und einem eher stagnierenden Index sollte der Beginn der Berichtssaison hierzulande endlich Musik aufs Parkett bringen. Zum Tanzen war aber niemand zumute, als SAP traditionell den Berichtsreigen eröffnete. Die Zahlen des Software-Riesen, eine einzige Kakophonie. Abfindungen und Bonizahlungen ließen das Betriebsergebnis im letzten Quartal um ein Fünftel sinken. Das löste einen kleinen Schock aus. SAP verlor zu Handelsbeginn gleich mal satte 10% und der DAX eröffnete entsprechend schwach. Dazu muss man wissen, SAP ist der wertvollste Konzern unter den 30 Großen in Deutschland und repräsentiert mit seinem Wert über 10% der Summe aller DAX-Werte. Börsianer sprachen entsprechend vom schlechtesten Beginn der Berichtssaison seit Jahren. Im Laufe des Tages beruhigten sich die Gemüter, dennoch blieb SAP der Verlierer des Tages im DAX mit einem Minus von gut 5%. Auch in der Baubranche herrscht Tristesse, Sorgen um eine Rezession lassen tief blicken auf unter 100 Euro pro Aktie, der niedrigste Stand seit Jahren. Anleger stürzten Bilfinger gleich mit, der Industriedienstleister verlor rund 8% an Wert. Beide sind im MDAX notiert und auch im SDAX ragte ein Wert negativ hervor, Heidelberger Druck. Das erste Quartal war schon schlecht, das zweite Vierteljahr nicht besser. Der Druckmaschinenhersteller muss seine Jahresprognose nach unten korrigieren. Die Aktie des Unternehmens verlor über 15%. Der DAX ging um fast 1% leichter aus dem Handel, Schlussstand 12.231 Punkte. Mit dem schwachen Tag gestern und dem Abschlag heute hat der DAX alle Gewinne der Woche wieder abgegeben.
Das war der Bericht von Volker Hirt. Wir kommen zum Petersburger Dialog. Zwischen Deutschland und Russland sieht es ja nicht besonders gut aus. Oder genau genommen, man muss versuchen, die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Das hat heute in Bonn der Außenminister aus Russland und der deutsche Außenminister versucht, gemeinsam mit großen Delegationen. Die Kollegin Sabine Adler ist für uns dabei gewesen. Und meine Frage an Sie, die erste lautet, hat es mehr als schöne Bilder gegeben? Schöne Bilder hat es gegeben.
Schöne Bilder hat es gegeben, die gibt es ja auch an diesem wirklich tollen Ort, in diesem restaurierten Hotel, das ja das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung war. Der Blick natürlich von diesem Hotel nach unten hat alle begeistert. Und die Gesichter waren auch freundlich, das muss man sagen. Auch der Ton selbst, der russische Außenminister Sergej Lavrov, der ja wirklich bekannt ist für sein sehr knarziges Auftreten zum Teil. Er war im Ton moderat, in der Sache hart wie immer. Der deutsche Außenminister war gerade aus dem Urlaub zurück, braun gebrannt, und sagte, er sei noch nicht nach Berlin gekommen, aber er sei immer noch bei bester Laune, zumindest vorerst noch.
Wo liegen denn die Konfliktfelder? Denn Sie haben das gerade angesprochen, natürlich gibt es da noch jede Menge von.
Also Heiko Maas hat gesprochen von Schnittmengen. Und wenn man bei den Erklärungen genauer zugehört hat, waren die Schnittmengen genau genommen die Differenzen. Also das ist natürlich der Kampf in der Ostukraine, der immer noch nicht beendete Krieg. Das ist Syrien, da sagte Heiko Maas, Deutschland und Russland stünden auf komplett unterschiedlichen Seiten, unter anderem was die Haltung gegenüber dem Assad-Regime angeht. Deutschland hält es nicht weiter für tragbar, Russland ist da anderer Meinung. Und es geht um den Abrüstungsvertrag INF. Russland hat sich selbst noch 2 Wochen Zeit gegeben, bis Anfang August darüber zu entscheiden. Und Heiko Maas warnte vor einem großen Vertrauensverlust. Bei Lavrov klang es ein bisschen anders. Er sprach natürlich auch von einem schwierigen Umfeld, von immer weiter wachsenden militärischen Spannungen weltweit. Aber er verwies auf einen wichtigen Bereich. Er machte erstaunlicherweise durchaus eine positive Dynamik aus, und zwar in den bilateralen Beziehungen, und verwies dabei auf den Bereich Nord Stream 2. Das ist diese zweite Erdgasleitung durch die Ostsee, die Russland gerne fertigstellen möchte. Es gibt politische Widerstände aus der Europäischen Union. Russland weiß das und möchte jetzt, das mutmaßt man jedenfalls am Rande des Treffens, auf keinen Fall Deutschland kritisieren, um dieses Projekt nicht zu gefährden.
Zum Schluss ganz kurz die Frage, da sind ja viele andere Vertreter aus Politik, Wirtschaft dabei. Können Sie dazu beitragen, dass man sich wieder annähert, oder drängen Sie darauf?
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Initiativen, eben nicht nur die Zivilgesellschaft, die im Bereich der NGOs vertreten ist, sondern eben auch Kultur, Bildung, Kirchen. Es gibt eine Geschichte, die morgen ganz interessant wird, nämlich die Anregung, dass man doch mal mit der russischen Seite über einen Kohleausstieg reden könnte. Das ist wegen des Klimawandels natürlich auch für Russland relevant, ja, aber auch wegen der großen Bedeutung könnte das ein richtig spannendes Thema morgen werden.
Sabine Adler, herzlichen Dank für diese Informationen. Wir machen weiter mit den G7. Die großen Industriestaaten, zumindest die Finanzminister, haben sich heute getroffen und sie wollen bestimmte Währungen von Facebook zum Beispiel in den Blick nehmen und auch die Digitalsteuer. Theo Gers.
Die Mindestbesteuerung von global agierenden Konzernen, vor allem, aber nicht nur aus der Digitalwirtschaft, rückt wieder einen Schritt näher. Dabei ist der Fortschritt, den die G7-Finanzminister in Chantilly erzielten, von außen betrachtet eher klein. So bleibt es beim immer noch ehrgeizigen Zeitplan, wonach das Konzept in all seinen Details, die heute noch offen sind, bis Ende nächsten Jahres stehen soll. Das haben die Finanzminister noch einmal ohne Wenn und Aber bekräftigt, wobei es eben dieses ohne Wenn und Aber ist, weshalb auch Olaf Scholz aus Chantilly zufriedener abreiste, als er angereist war.
Ich bin auf eine Weise optimistisch, wie ich das vor einem Jahr nicht erhofft hätte. Das ist schon besser gelaufen, als man vorhersehen konnte. Und wirklich etwas, was mal in diesem mühseligen Geschäft internationaler Politik wirklich ein guter Punkt ist, auch für jemanden, der da nun arbeitet, zu sagen, es geht voran. Das ist ja etwas, was man nicht jeden Tag vermelden kann.
Noch zufriedener und fast euphorisch lobte der Gastgeber des Treffens, Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, die zweitägigen Beratungen. Die Diskussionen, die wir geführt haben und die Schlussfolgerungen, zu denen wir gelangt sind, erlauben uns, konkret voranzukommen zu einem gerechteren Kapitalismus. Tatsächlich besteht der Fortschritt von Chantilly im Wesentlichen darin, dass in der schriftlichen Erklärung, mit der Gastgeber Frankreich die Beratungen zusammenfasste, erstmals in einem G7-Papier die Worte Mindestbesteuerung und Mindeststeuersatz auftauchen, ohne dass etwa die USA dem widersprochen hätten. Bis Januar 2020 soll auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, das globale Regelwerk im Kern stehen. Es wird klären, in welchen Ländern digitale Unternehmen ihre Steuern zahlen müssen und wie das Steueraufkommen aufgeteilt wird zwischen den Staaten, in denen diese Konzerne ihren Sitz haben, und den Ländern, in denen sie einen Großteil ihrer Umsätze erzielen, wobei diese Umsatzstaaten bislang oft leer ausgehen. Dazu würde dann der Mindeststeuersatz festgelegt, frohlockt Bruno Le Maire. Wir wollen keine Steuervermeidung, kein Steuerdumping und wir wollen keinen unfairen Steuerwettbewerb zwischen den Staaten. Und ein Mindeststeuersatz ist eines der effizientesten Instrumente, um in diese Richtung zu gehen. Über die Höhe dieses Steuersatzes gibt es noch keine Verständigung. Als eine Art Richtschnur könnte jedoch das von den USA eingeführte Regime mit dem Kürzel GILTI dienen, das in der Erklärung von Chantilly ausdrücklich erwähnt wird. Bei GILTI liegt der effektive Körperschaftssteuersatz bei knapp über 13%. Noch nicht geklärt ist der Streit zwischen den USA und Frankreich über die von Paris in der letzten Woche eingeführte nationale Digitalsteuer. Die USA prüfen weiter, mit Handelssanktionen darauf zu antworten, obwohl Frankreich de facto erklärt hat, mit der nationalen Steuer nur den Druck erhöhen zu wollen, endlich zu einer globalen Regelung für alle zu kommen. Dann würde die französische Steuer sofort wieder abgeschafft, betonte Frankreichs Finanzminister Le Maire erneut.
Das war der Bericht von Theo Gers. Der Weg von Ursula von der Leyen an die Spitze der Kommission war holprig, das hat sie selbst so gesagt. Der Weg von Annegret Kramp-Karrenbauer an die Spitze der Bundeswehr war umstritten und er ist umstritten. Die Debatte ebbt nicht ab. Katharina Hamberger.
Kritik an der neuen Verteidigungsministerin kommt vor allem aus der Opposition. Stefan Liebig, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, meint:
Man hat von ihr bisher noch nicht viel Verteidigungspolitisches gehört, weil das ja bisher auch nicht ihre Aufgabe war. Aber was man zum Beispiel gehört hat, war der Vorschlag, dass wir dringend einen Flugzeugträger brauchen. Und da haben sich schon viele verwundert am Kopf gekratzt hier in Berlin, übrigens weit über unsere Partei hinaus. Also das war nun kein Signal für Entspannung,
sagte Liebig im ZDF. Er hoffe nun, dass Kramp-Karrenbauer eine Verteidigungsministerin werde, die nicht auf Aufrüstung setzt.
Wenn man dieses 2%-Ziel, um das es immer geht, erfüllen wollte, dann hätten wir am Ende einen höheren Militäretat als Russland. Und zwar Deutschland alleine, da reden wir nicht von der NATO. Das ist nun wirklich absurd. Ich hoffe, dass die neue Verteidigungsministerin auf Abrüstung setzt, aber viele Signale gab es bisher dabei von ihr nicht.
So der linken Politiker Liebig. Tobias Lindner, sicherheitspolitischer Sprecher der Grünen, sagte der Zeitung Die Welt, die Bundeswehr habe gerade im Moment viele Baustellen. Eine neue Ministerin müsse in den kommenden Monaten viele wichtige Entscheidungen treffen. Er hoffe, dass Kramp-Karrenbauer das Amt ohne allzu große Einarbeitungszeit übernehmen könne. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff sprach noch gestern von einer Zumutung für die Truppe und unsere NATO-Partner. Kramp-Karrenbauer habe keinerlei außen-, sicherheits- oder verteidigungspolitische Erfahrung. Respekt vor der Bundeswehr und Glaubwürdigkeit sehen anders aus. Auf die Frage im Deutschlandfunk, ob man ihr nicht zumindest 100 Tage Zeit gewähren müsse, wollte Graf Lambsdorff seine Äußerungen nicht wiederholen und sagte stattdessen:
Eine Ernennung ist das eine, die Gewährung einer Chance ist das andere. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass Frau Kramp-Karrenbauer noch am 3. Juli, also vor 2 Wochen, gesagt hat, sie werde nicht ins Kabinett eintreten, weil sie alle Kraft der Reformen, der Weiterentwicklung der Christlich-Demokratischen Union widmen will. Nun hat sie gestern gesagt, sie will alle Kraft der Bundeswehr widmen. Wie sie das übereinander bringt, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
Da Kramp-Karrenbauer nach der nächsten Wahl Kanzlerin werden wolle, sei es evident, dass sie dieses Amt als Lückenfüller betrachte, so Graf Lambsdorff. Am 3. Juli, das Datum, das der FDP-Politiker anspricht, gab Kramp-Karrenbauer der Bild-Zeitung ein Interview, in dem sie den Eindruck erweckt hatte, sie wolle keinen Posten im Kabinett. Es gebe in der CDU viel zu tun, sagte sie damals. Sie habe sich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Dass sie nun trotz dieser Aussage Ministerin wird, stößt auch auf Kritik beim Koalitionspartner. So sagte SPD-Politiker Johannes Karst im Spiegel, ein Wortbruch sei kein guter Start für eine Verteidigungsministerin. Ähnlich äußerte sich der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Die Glaubwürdigkeit von Frau Kramp-Karrenbauer sei damit beeinträchtigt, sagte er der Funke Mediengruppe. Kramp-Karrenbauer hingegen meinte im ZDF, seitdem klar war, dass Ursula von der Leyen nach Brüssel wechseln will, habe sie nochmal überlegt, intensiv mit der Bundeskanzlerin gesprochen und die Situation dann neu bewertet.
Wir sehen jetzt, dass es wichtig war, deutlich zu machen, dass insbesondere die CDU für eine reibungslose Funktion dieser Regierung sorgt und dass das Thema Sicherheit und Verteidigung zunehmend an Bedeutung gewonnen hat und dass es darauf ankommt, das politische Gewicht auch der Vorsitzenden der größten Regierungspartei in diese Arbeit mit einzubringen. Und deswegen habe ich mich für den Eintritt ins Kabinett entschieden.
So die neue Verteidigungsministerin. Am Wochenende wird Kramp-Karrenbauer ihren ersten offiziellen Termin als Verteidigungsministerin wahrnehmen und beim feierlichen Gelöbnis am 20. Juli eine Ansprache halten. Am darauffolgenden Mittwoch soll sie dann im Rahmen einer Sondersitzung des Bundestages vereidigt werden. Anschließend wird sie eine Regierungserklärung abgeben.
Soweit Katharina Hamberger. Der amerikanische Präsident ist im Wahlkampf, das ist er eigentlich die ganze Zeit, und er beleidigt, das macht er am liebsten. Und das natürlich vor Publikum, auch wenn er es hinterher nicht immer gewesen sein will. Julia Kastein.
Send her back. Schickt sie zurück, riefen Trumps Anhänger in der Halle in Greenville mit der gleichen Inbrunst, mit der sie noch im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf Lock her up, sperrt sie ein, gegen Hillary Clinton gebrüllt hatten. Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit Beginn der Rassismusdebatte heizte der Präsident seinen Anhängern ein mit Tiraden gegen die vier jungen demokratischen Abgeordneten, die alle zum linken Flügel ihrer Partei gehören.
Ich habe einen Vorschlag für diese hasserfüllten Extremisten, die ständig versuchen, unser Land runterzumachen. Sie haben nie etwas Gutes zu sagen. Und deshalb sage ich, lasst sie doch gehen, lasst sie doch gehen.
Vor allem die Abgeordnete Ilhan Omar nahm Trump ins Visier. Als einzige der vier Frauen, die er zuvor aufgefordert hatte, doch in ihre angeblichen Heimatländer zurückzukehren, ist Omar tatsächlich nicht gebürtige US-Bürgerin. Sie kam als Flüchtling aus Somalia. Auch in ihrer Partei ist die bekennende Muslima nicht unumstritten wegen ihrer israelkritischen Haltung und einer antisemitischen Entgleisung, für die sie sich entschuldigte. Trump nutzte das, um die Menge weiter aufzupeitschen.
Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Die Demokraten reagierten erwartet empört auf Trumps Auftritt und den neuen Schlachtruf seiner Anhänger. Die kalifornische Senatorin Kamala Harris, die selbst Präsidentin werden will, erklärte per Tweet:
Es war schrecklich, feige, ausländerfeindlich und rassistisch. Es entehrt das Amt des Präsidenten. Und es wird höchste Zeit, ihn aus dem Amt zu bekommen und das Land wieder zu vereinen.
Der Chef der Demokratischen Partei, Tom Perez, stellte sich ausdrücklich vor die vier Frauen.
Diese Frauen repräsentieren wie all unsere Abgeordneten die bemerkenswerte Diversität und unsere gleichzeitige Einigkeit. Und unsere Einigkeit ist Donald Trumps größter Albtraum.
Der Präsident versuche mit den neuen Attacken nur vom eigenen Versagen abzulenken, so Perez. Doch zumindest in seiner Partei scheint Trump damit Erfolg zu haben. Nach einer aktuellen Umfrage aus dieser Woche hat der Präsident bei republikanischen Wählern um 5 Prozentpunkte zulegen können. Und der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte deshalb auch beim Sender Fox:
Ich glaube, der Präsident hat da den richtigen Riecher. Wir werden hier in diesem und nächsten Jahr eine wichtige Debatte führen, wie unser Land sein soll. Wollen wir hier wirklich Sozialismus haben, wo es uns doch wirtschaftlich so gut geht? Darum wird es bei dieser Wahl gehen.
Doch nicht alle Trump-Anhänger sind sich sicher, dass die Strategie der Ausgrenzung aufgehen wird. Anthony Scaramucci etwa, kurze Zeit Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, warnte, dass Trumps Rhetorik viele entscheidende Stimmen kosten könnte.
Es geht gegen amerikanische Ideale. Und das könnte die 15% der Wähler verschrecken, auf die es letztlich ankommen wird. Weil die dann sagen, mir gefällt zwar seine Politik, aber mir gefallen diese rassistischen Sprüche nicht.
Die Abgeordnete Omar reagierte übrigens auch per Twitter auf die Attacken des Präsidenten. Ich bin genau da, wo ich hingehöre, schrieb sie, im Haus des Volkes. Und damit müsst ihr euch mal abfinden. Wen genau sie damit meinte, ließ sie offen.
Das war der Bericht von Julia Kastein. Ich habe Besuch bekommen im Studio. Der Kollege Tobias Zien ist bei mir. Er hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Ich sage, bitteschön.
Auf dem Bonner Petersberg findet der Petersburger Dialog zwischen Deutschland und Russland statt. Erstmals seit 2014 nehmen mit den Außenministern Maas und Lavrov auch wieder Regierungsmitglieder beider Länder an dem Forum teil. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Maas' Aufforderung an die russische Führung, angesichts kleiner Hoffnungsschimmer in der Ostukraine nun einen konstruktiven Beitrag zu leisten, deutet an, wo die deutsch-russischen Beziehungen im Argen liegen. Ohne Moskau sind in der Weltpolitik in vielen Fragen keine Fortschritte möglich. Aber das ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Die Volksstimme aus Magdeburg notiert: Außenminister Maas ist in der Realität der gegenseitigen Abhängigkeiten angekommen. Scharfe Konfrontation können und wollen sich weder Deutschland noch Russland leisten. Doch sollte sich niemand irgendwelchen Illusionen hingeben. Klein beigeben wird Russlands Präsident Putin nicht. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hält fest, Deutschland, die EU und Russland haben einen routinierten Umgang mit dem Sanktionsregime gefunden. Russland eskaliert nicht, Europa insistiert nicht. Dieses Arrangement speist sich aus einer gemeinsamen Erfahrung. Europäer und Russen spüren ihre schwindende weltpolitische Bedeutung. Bundesumweltministerin Schulze will das Fliegen teurer machen. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung, richtig so. Denn wer wie die Bundesregierung eine Mobilitätswende erzwingen will, muss alle Fortbewegungsarten in den Blick nehmen. Der Aufschrei nach Schulzes Ankündigung offenbart vor allem eins: den Konflikt, der sich durch Politik und Bevölkerung zieht. Umwelt- und Klimaschutz ja, aber nicht zulasten des eigenen Geldbeutels. Der Münchner Merkur meint, Flugscham heißt die Kreatur, die es aus dem Sommerloch in die Schlagzeilen geschafft hat. Angeblich sollen sich immer mehr Menschen genieren, mit ihren Flugreisen das Klima zu verpesten. Doch der Scham folgt meist nicht die gute Tat, im Gegenteil. Die Zahl der gebuchten Fernreisen steigt weiter rasant an. Verständlich also, dass die Umweltministerin nun Fliegen drastisch verteuern will. Doch die höhere Luftverkehrsabgabe ist kein Instrument zur Rettung des Klimas, sondern zum Arbeitsplatzabbau bei Lufthansa und Co. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, die knapp 8 Euro für Flüge in und um Europa haben den Boom der Billigflieger nicht verhindern können. Aber selbst eine Verdopplung dieser Steuer könnte nur ein Zwischenschritt sein auf dem Weg zu einer europäischen Lösung.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Tobias Zehn. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war der Tag, die Welt, so wie wir sie Ihnen heute zeigen konnten. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und mich zu bedanken, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Natürlich werden wir Sie im Laufe der Nacht weiter informieren und unterhalten. Morgen früh ab 5 ist dann der Kollege Christoph Heinemann für Sie da. Vor dem 75. Jahrestag des Hitler-Attentates redet er dann unter anderem um 8.10 Uhr mit Klaus von Donani. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und sage auf bald, bis demnächst und tschüss.